Architektur entscheidet. Über Komplexität, über Kosten, über Steuerbarkeit. Ich bin David Hohl und heiße dich herzlich willkommen bei Enterprise Architektur wirkt, der Podcast zu ERM. Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute befinden wir uns wieder in der Capability-Runde, also in der Fähigkeitsanalyse. Und das ist die dritte Folge von dieser Serie. Heute geht es vor allem um Capability-basierte Budgetierung und was das für einen Effekt hat auf dein Unternehmen und deine Umgebung. Bevor wir da richtig eingehen, möchte ich dir etwas aus der Vergangenheit erzählen. Und zwar vor nicht ganz so langer Zeit, ich glaube, es war so 2010 bis 2020 oder dazwischen ist das passiert. Da hat die Schwarzgruppe, also alles um Lidl, Kaufland herum, eine Transformation laufen gehabt. Und ich habe, wenn ich mich recht entsinne und auch jetzt richtig recherchiert habe, nochmal ging es darum, dass man eine SAP-Transformation gemacht hat mit einem sehr bekannten Beratungshaus. Wo es um knapp 500 Millionen Euro ging. Und diese 500 Millionen, die wurden mehr oder weniger in den Sand gesetzt, weil man im Endeffekt diese Transformation über mehrere Jahre hinweg probiert hat durchzuführen und dann nachher ja festzustellen, dass es irgendwie nicht ganz funktioniert auf das Unternehmen hinweg. Da stellt man sich natürlich auch dann die Frage, wenn man halt 500 Millionen Euro investiert, wann merkt man, ob das Investment funktioniert oder nicht? Ja, woran hat man gemessen den Erfolg? Ist es, weil die Integration nicht gepasst hat? Waren das vielleicht, dass die Applikationsfähigkeiten nicht übereingestimmt haben? Oder passte es einfach nicht in mein Unternehmen hinein? Oder ist es vielleicht sogar gewesen, man hat es am Nutzen gemessen? Interessante Fragen, finde ich. Und natürlich möchte ich jetzt nicht in der Haut stecken, 500 Millionen Euro in den Sand gesetzt zu haben. An der Stelle fragt man sich dann vielleicht von einer anderen Perspektive, war vielleicht die Technologie falsch, war das Projekt als solches falsch aufgesetzt oder auch die Umsetzung? Schuldiger gibt es immer. Aber ich würde halt eine andere Frage stellen wollen, wenn ich in diese Situation vielleicht reingeraten würde, was ich hoffentlich niemals bin, welche Fähigkeiten sollten durch diese Investition eigentlich verbessert werden oder besser werden? Und das ist genau diese Capability-Brille, die ich einfach dann einfach eiskalt wieder aufsetzen werde, weil man dann natürlich vielleicht sich eher fragt, na, will ich vielleicht den Einkauf optimieren, Pricing oder Supply Chain oder oder irgendwelche anderen Steuerungselemente. Spannend dahinter ist danach natürlich auch an der Stelle, wo man dann fragen sollte, welche Fähigkeiten wurden halt vor welchem Budget konsumiert. Oder welche Fähigkeiten welchen Beitrag haben diese Fähigkeiten auf die Strategie zugeliefert? Ich glaube, diese Fragen hat man sich dort sicher nicht gestellt, denn das Fähigkeitsmodell als solches ist immer so ein Elfenbeinthema bei vielen Enterprise-Architekten und große Unternehmen setzen eher auf andere Methoden, um damit halt auf gut Glück Transformationen durchzuführen, anstelle sich mal wirklich Gedanken zu machen, welche Fähigkeiten im Unternehmen durch diese Transformation eigentlich wirklich verbessert werden. Die Schwarzgruppe ist natürlich hier ein prominentes Beispiel, aber viele Studien zeigen, dass halt ein großer Teil an den verschiedenen Transformationsprogrammen, die halt so laufen, ich habe auch mal, glaube ich, auf LinkedIn mal dazu einen Artikel oder einen Post gesetzt, die einfach nicht den Nutzen ziehen, den was man sich erwartet. Denn Budgets werden in der Regel sehr häufig überschritten. Es gibt ganz wenige Projekte, wo das eigentlich unterhalb des Budgets Rahmen läuft. Und der Buffer nach oben, der ist dann auch sehr gering. Denn auch diese Business-Ziele, die ich mir eigentlich gesetzt habe, die werden danach in der Regel nicht immer gleich erfüllt. Wenn man sich darüber mal länger Gedanken macht, dann könnte es natürlich sein, dass eigentlich das eigentliche Problem ja gar nicht das Projekt war. Also jetzt die Transformation bei unserem Schwarzbeispiel. Ich will das auch gar nicht jetzt schlecht reden. Also ich kann mir gut vorstellen, oder ich weiß es auch aus der Erfahrung, so große Projekte zu stemmen, da gehört ein riesen Overhead an Organisationskraft dahinter. Das machst du nicht von heute auf morgen. Und klar, wenn du nach 3 Jahren einmal drauf kommst, das läuft noch immer nicht so, wie ich mir das wünsche. Und ich bin mit der Integration oder mit der Umsetzung der einzelnen Fähigkeiten, oh, jetzt sage ich Fähigkeiten, aber Funktionen, lassen wir das mal so gestehen, noch immer nicht fertig, dann ist das natürlich nicht so sauber. Denn ich glaube, vielleicht eher sollte man, und das ist meine Herangehensweise, deswegen glaube ich nicht nur, sondern ich weiß es an der Stelle, vielleicht sollte man das Problem darin sehen, wie die Strategie in Investitionen übersetzt werden. Und darum geht es heute. Das, was ich euch die letzten Folgen auch immer wieder mitgegeben habe, das ist keine neue Idee. Auch das Modell, was ich entwickelt habe, das ist natürlich jetzt für mich zusammengeschmiedet und auf meine Bedürfnisse und auch meine Erfahrungen hingeschmiedet, aber die Idee dahinter, die ist nicht neu. Und ich möchte jetzt nicht Copy-Paste sagen, aber natürlich sind verschiedene Elemente rausgezogen. Vielleicht kurze Geschichte, woher das Ganze auch kommt. Und zwar, das Business Capability Modell findet man in sehr vielen Frameworks. Also in wirklich fast in jedem gibt es gewisse Bestandteile dahinter. Nur die Ausprägung, die ist dann nachher immer so ein bisschen spooky. Und das habe ich mir halt oft halt die Frage gestellt, warum gerade in TOGAF ist auch so, dass diese Business Capabilities, wenn ich mich recht entsinne, danach sofort in ein Roadmapping eingeschüttet werden. Das ist richtig und das ist auch okay so, aber das ist ein eher nicht effizientes Vorgehen. Ein Modell, wo ich mir im Endeffekt die meisten Ideen eigentlich gezogen habe, ist ein Modell, das nennt sich das Capability-Based Planning. Ich glaube, es ist aus den USA oder USA halt, aus dem US-Militär. Die US Army hat das, glaube ich, in die 80er, 90er Jahre entwickelt und entworfen, um im Endeffekt Militär und Verteidigung, Behörden besser zu orchestrieren und zu planen. Denn die Kosten, gerade im US-Militär, sind enorm. Und für den aktuellen Ausgaben, ich weiß die Zahl nicht, aber das ist, glaube ich, das Dreifache, was wir ganz in Europa ausgeben, machen die halt auch im Jahr. Und das muss halt richtig geplant werden. Dort fragt man nämlich anders, also man fragt nicht jetzt, welches Projekt brauchen wir, um im Endeffekt danach unser Ziel zu erfüllen, sondern dort fragt man genau andersrum, welche Fähigkeiten benötigen wir? Also als Beispiel, wenn man feststellt, man braucht eine bessere Luftverteidigung, dann startet man jetzt sofort ein Projekt für Luftverteidigung. Zuerst wird nämlich analysiert, welche Fähigkeiten fehlen, um diese Luftverteidigung überhaupt aufrechtzuerhalten. Welche Fähigkeiten sind denn vorhanden, um das zu gewährleisten? Und welche Fähigkeiten, und jetzt kommt das Wichtigste, müssen verbessert werden? Also du siehst, dieses Modell, das, was ich, oder auch die Methodik, die ich da die letzte, speziell glaube ich, bei der letzten Folge erläutert habe, wo es um die Abhängigkeiten gegangen ist, das ist jetzt nichts Neues. Nur im gesamten Kontext auf Unternehmen wird es halt nicht gelebt und gesehen, aber es ist extremst effizient. Und Unternehmen stellen sich erstaunlich selten genau diese Frage. Und das ist im Endeffekt ein fehlender Baustein innerhalb der Enterprise-Architektur. Und deswegen sind die Architekten aus meiner Sicht immer im Hinterraten gekommen, weil man sie abstempelt, Dokumentationen und irgendwelche Assets und Artefakte zu erstellen. Vielleicht hast du schon mal so ein ähnliches Projekt gehabt. Man ändert in ein CM-Projekt. Wie ist man dorthin gekommen? Ja, man hat einen Strategie-Workshop gemacht, dann ist man drauf gekommen, ah, irgendwas passt nicht da im Sales, somit hat man ein CM-Projekt gestartet. Im CM-Projekt ist man dann drauf gekommen, ui, wir brauchen vielleicht ein Commerce-Art. Commerce funktioniert nicht ohne Daten, das heißt, wir müssen Daten. Aber warte mal, ohne AI funktioniert das nämlich auch nicht, also machen wir AI am Schluss auch noch. Und am Schluss wird das CM-Projekt komplett eingestampft und jeder fragt sich, was haben wir denn da verbrochen? Oder manche andere Unternehmen machen es noch viel effizienter. Sie fangen Strategie an und fangen mit dem Projekt an. Das ist eigentlich fast schon Standard. Man definiert irgendwelche Strategiemaßnahmen und sagt danach, so, wer macht's? Du, okay, hier hast du Budget, setz ein Projekt auf. Ist irgendwie nicht ganz der richtige Weg. Ich glaube, das macht auch jetzt ohne dieses Modell oder diese Modelle und Frameworks, die ich vorhin erwähnt habe, sind, oder dass man das vielleicht nicht machen sollte. Da fehlt nämlich eine große Ebene. Und die eine Ebene, genau, ist im Endeffekt die Capability-Ebene. Denn anstatt dass man nicht, also vom Prozessablauf eine Strategie aufsetzt, dann Maßnahmen daraus kristallisiert, was man zum Tun hat, und dann gleich Projekte anschubst, Budgetverteilungen macht und danach ja sofort in die Umsetzung geht, sollte man vielleicht eher andersrum denken, um auch eine gesteuerte oder eine unternehmensweite gesteuerte Projekte zu etablieren. Und zwar genau das, dass man sagt, man startet mit der Strategie, alles fein, und dann mappt man sie auf die Business Capability. Ja, genau das, was ich auch bei der letzten Folge halt gemeint habe. Die Strategie ist im Endeffekt nichts anderes, um Fähigkeiten zu verbessern oder auch zu verringern. Ne? Strategie kann ja auch in eine andere Richtung gehen. Und nochmal zum Prozess von der Strategie in die Business Capability und dann halt diese Capability Gapping zu machen und herauszufinden, na, was fehlt da, was muss ich verbessern und dann die Budgettöpfe so zu setzen. Diese Ownership, die hört sich damit instant auf, weil ich ja durch die Fähigkeiten weiß, wer das Ownership hat und wer der Hauptprofiteur ist oder beziehungsweise der Owner von der jeweiligen Fähigkeit. Daraufhin dann nachher das Budget zu kippen und jetzt kommt das Wichtigste, erst dann die Maßnahme. Weil dann weiß ich, was ich optimiere, wer es optimiert, wie viel Geld ich zur Verfügung stellen kann dafür, für den Mehrzweck und das Projekt, das sich daraus ergibt und dann erst in die Umsetzung reingehen. Ein Beispiel. Ich habe ein Strategieprojekt gelaufen und da will man halt Internationalisierung vorantreiben. Ja, welche Fähigkeiten sind in der Regel bei so einer Hauptstrategie betroffen? Wenn man sich das ein bisschen anschaut, es hat natürlich ein bisschen was mit Vertrieb zu tun. Also Customization natürlich, Pricing, Localization, Product Management, Supply Chain. Das sind alles fünf Hauptfähigkeiten, die essentiell sind, richtig? So, dann fragt man sich natürlich die Frage, welche diese Fähigkeiten müssen sich verändern, um auf die Strategie zu passen. Und dann passiert genau das. Man fängt an, sich die Gaps zu identifizieren. Also die fehlerhaften Bausteine, die sichtbar werden, um im Endeffekt diese Fähigkeit danach wirklich zu verbessern oder zu steigern. Bleiben wir nur zum Beispiel. Internationalisierung. Man schaut sich die Fähigkeit Customer Service jetzt mal an. Ah, die ist gut aufgestellt, passt, braucht man nichts machen. Localization, ah, die ist schwach. Ah, hier kommt Maturity Level viel mit rein. Da merkt man auch, wie wichtig halt genau diese Methode ist, Reifegradbewertung auf Fähigkeiten zu setzen, nicht nur auf Applikationen, weil dann kann man genau diese Anpassung relativ schön machen. Oder man schaut sich die nächste Fähigkeit an, oh, Pricing. Die kann man aktuell gar nicht international nutzen. Die ist gar nicht international nutzbar. Gut, dann habe ich schon ein großes Erkenntnis. Jetzt weiß man nämlich plötzlich, wo man investieren muss und nicht einfach in ein Projekt hochstoßen. Und jetzt kommt erstmal das Geld ins Spiel und nicht gleich am Anfang ein Budget zu verteilen. Denn das Budget folgt der Fähigkeit. Und das ist, ich glaube, das A und O und nicht inner und das Budget sollte Fähigkeiten folgen halt, aber nicht der Organisation als solches, also den Abteilungen oder Bereichen. Also nicht jetzt, so Marketing bekommt jetzt 5 Millionen und der Vertrieb bekommt 3 Millionen und dann schaut's viel Glück und macht sich ja Gaudi und schaut's, dass danach was rauskommt für uns. Das natürlich jetzt ein bisschen sehr lächerlich dahergeredet, aber in der Praxis ist nicht weit weg davon. Und somit sollte man zum Beispiel genau, was ich vorhin ein bisschen erwähnt habe, Customer Acquisition erhält Budget, also die Fähigkeit als solches. Wer arbeitet nun an dieser Fähigkeit? Ah, jetzt kommt man weiter. Ah ja, das ist natürlich Marketing, Vertrieb und dann haben wir hier ein IT-Team, CM-Team und ein Commerce-Team und ein Data-Team, bla bla bla. Also ich habe verschiedene Ownerships mit Abhängigkeiten, die davon betroffen sind. Die Erkenntnis dahinter ist dann nachher ja auch klar, nicht? Das Geld folgt der Fähigkeit und nicht mehr der Kostenstelle. So, und wenn man das jetzt natürlich weitergeht, dann habe ich natürlich, wer profitiert davon? Die Organisation. weil ich jetzt der Organisation sage, du hast folgende Fähigkeiten und capability-basierte Budgetierungen ersetzen halt keine Organisationen. Und das ist wichtig, weil sie verbinden ja am Schluss auch das. Sie verbinden die Organisation als solches. Und man hat halt diese Silo auf, bricht man damit auf. Ich habe auch in der Vergangenheit zu viele Organisationen gesehen und ich war auch Teil von solchen Organisationen, die halt sehr silo-orientiert waren. Da wusste auch gar keiner, was der andere Bereich wirklich tut. Man hat zwar vielleicht irgendwelche Unigramme gesehen, da irgendwelche Köpfe davor gesehen, wer dafür verantwortlich ist, vielleicht ein Portfolio, was sie so tun, aber das erklärt doch gar nicht die Fähigkeiten, oder? Ich meine, nur weil da drin steht, ich habe folgendes Projekt umgesetzt oder bin verantwortlich für Marketing in diesem Silo, heißt es noch lange nicht zu wissen, was ich da drinnen wirklich tue. Abhängigkeiten, die sind obsolet, weil man sich darüber erst Gedanken macht, wenn das Projekt oder halt diese Transformation dann flöten geht. Aber wenn man halt diese Fähigkeiten so einsetzt, wie ich es gerade erwähnt habe, und das ist wie gesagt nichts Weltbewegendes. Es ist einfach eine andere Art der Sichtweise und dass man die Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellt in den Unternehmen. Dann schaffe ich genau das, dass man nicht mehr gegeneinander kämpft und dass man um einen Budgettopf kämpft, sondern man kämpft natürlich vielleicht auf einer anderen Ebene, aber man möchte am Ende des Tages ein gemeinsames Ziel erfolgen und zwar die eine jeweilige Fähigkeit im Unternehmen, auf das die Strategie in dem Moment gerade einzahlt, auch mitwirken zu können. Und damit haben wir alle dasselbe Ziel. Nicht mehr mein Budget, sondern unsere Fähigkeit, unsere Capability. Ich finde eigentlich, die Story könnte man in einem Bilderbuch relativ gut erklären, aber wahrscheinlich wird es kein Mensch verstehen. Denn dafür braucht es Architekten, die auch diesen Weitblick haben. So wie dich. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, das ist jetzt schön und gut. Jetzt weiß ich ja, jetzt könnte ich ja hergehen und die Strategie, Fähigkeiten mappen, hört sich sauber an, dann kann ich das auf Organisation mappen, ich schieße Projekte los. Dann kommt denn die IT endlich? Ja, das stimmt, da war noch was. Das ist eigentlich selbsterklärend, meinst du nicht? Wenn ich die Fähigkeiten nämlich kenne, auf das meine Business-Architektur setzt, dann weiß ich auch, welche Bereiche beteiligt sind, richtig? Und ich weiß etwas ganz Wichtiges, ich weiß, welche Data Entities betroffen sind. So, somit habe ich danach ein relativ gutes Mapping auf meine Anwendungen, auf meine Integrationen, Ownership und Verantwortlichkeiten und das fast automatisiert. Beispiel, bei Customer Acquisition, welche Systeme unterstützen diese Fähigkeit? Dieses Mapping ist natürlich notwendig. Aber jetzt macht halt die Diskussion um CRM und Commerce oder irgendeine Marketing Automation überhaupt erst Sinn. Ich behaupte mal einfach, viele Unternehmen wählen zuerst die Lösung und ich würde zuerst wahrscheinlich die Fähigkeit wählen, bevor ich die Lösung wähle, dass ich genau weiß, welche Fähigkeiten enable ich denn eigentlich mit dieser Lösung. Und dann hast du genau dieses Mapping zu der IT, was du eigentlich gerade gesucht hast. Die ergibt sich genau aus der Business-Architektur und so muss das Denken sein. Wenn man das nämlich so durchzieht, dann hat man auf einmal etwas, was man vorher nicht hatte, und zwar eine Entscheidungsgrundlage. Sehr spannend, denn diese Decision Records, die basieren ja im Endeffekt auf Optionen und Abwägungen. Das, was ich eben gerade vorhin erklärt habe, ist im Endeffekt genau nichts anderes als eine Abbildung von so etwas. Eine Dokumentation, die dann nachher genau aufzeigt, warum ich ein Projekt aufsetze, zieht sich nicht, weil ich in der Strategie brauche, sondern weil die Fähigkeit es benötigt, die ich aus der Strategie im Endeffekt definiert habe. So, was gewinnen nun die Unternehmen, wenn sie so ein Ansatz verfahren? Ich glaube, das haben wir jetzt lange gut diskutiert oder besprochen und ich habe es dir wiedergespiegelt, aber vielleicht nochmal zusammengefasst. Die Capability-basierte Budgetierung macht halt Strategie erst richtig steuerbar und ist dann nicht so ein, wie es oft halt ist, ein Witzinstrument, was man in einem komischen Paper reinzieht, was sich wahrscheinlich eh kein Mensch durchliest und dann am Ende des Jahres fragt man, oh, das hat nicht funktioniert, die Strategie. Schluss weiß keiner, was die Strategie war und für was man das Ding eigentlich gebraucht hat. Aber was haben wir davon? Plötzlich werden halt diverse Sachen halt sichtbar. Welche Fähigkeiten investiert werden, welche Fähigkeit Kosten verursacht haben, welche Fähigkeiten strategisch wichtig sind und welche Fähigkeiten verbessert werden. Und dann habe ich im Endeffekt auch das Mapping runter in die Organisation, das Mapping runter in die Data Entities und weiter in den Applikationen, die im Endeffekt meine Fähigkeiten erst ermöglichen, nicht wahr? Dann kann ich nämlich solche Fragen stellen, welche Fähigkeit kostet, wie viel? Ich kann die Frage stellen, welche Fähigkeit liefert welchen Beitrag oder auch die Wertschöpfungskette im Unternehmen. Und ich kann auch eine viel geilere Frage stellen, welche Fähigkeit benötigt als nächstes eine Investition, um vorwärts zu kommen. Und damit schließe ich der Kreis wieder. So, nun sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. In der nächsten Folge, Folge 20, wird es darum gehen, was ich heute so ein bisschen auch wieder gespiegelt habe, wenn es darum geht, dieses Capability Gapping oder Capability Gaps zu identifizieren. Dazu brauche ich ja das Reifegradmodell. Und das macht sich jetzt ein bisschen wissenschaftlich an. Es ist aber super easy. Wir konzentrieren uns nächste Woche wirklich darauf, wie man Reifegrad oder Maturity Levels auf die Capabilities mappen kann und welche Vorzüge ich davon habe und wie ich danach die richtigen Entscheidungen bei den Ableitungen ziehe. Bis dahin, Servus und Baba, bis auf bald.